Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir leben in einer Gesellschaft, die uns viel abverlangt, Hochleistungen im Job, dazu familiäre Verpflichtungen und neben all dem befindet sich unsere Welt im Dauerkrisenmodus. Corona-Pandemie, Klimawandel, Inflation, Ukraine-Krieg, Nahostkrieg. Auch wenn wir davon nicht immer unmittelbar betroffen sind, die Zahl der psychischen Krankheiten steigt. Doch so sehr unsere persönliche Stressresistenz und die der Bevölkerung gefordert ist, so sehr kann man sie stärken. Das Stichwort Resilienz wird immer populärer und immer besser erforscht. Isabella Helmreich ist Psychotherapeutin. Sie leitet den Wissenstransfer am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und ist Co-Autorin des Buches Resilienz – Die Kunst der Widerstandskraft. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ist die Resilienz unserer Gesellschaft derzeit so gefordert wie nie?
Auf alle Fälle, weil im Moment haben wir unglaublich viele verschiedene Krisen. Wir sprechen auch von Krisenbündeln und dass wir sozusagen immer mehr von diesen Krisen auch eingeholt werden, nachdem wir jetzt eine relativ stabile Zeit, vor allem hier so in Westeuropa, hatten. Und dadurch sind dann Menschen natürlich sehr gefordert, jetzt ihr Leben umzustellen. Und man hat so das Gefühl, es geht immer weiter.
Die globalen Krisen sind bei uns ja auch zu spüren, also von Demos und Anschlägen bei uns wegen des Nahostkriegs, über Lockdowns der vergangenen Jahre bis zu eben Wirtschaftseinbußen. Aber wir sehen uns kaum imstande, diese Veränderungen zu beeinflussen, also Stichwort Ohnmacht. Ist das einer der Faktoren, die das Gefühl der Überforderung auslösen?
Auf jeden Fall, weil dadurch, wenn man natürlich das Gefühl hat, nichts zu tun, also nichts tun zu können, irgendwas ohnmächtig ausgeliefert zu sein, dann sinkt auch die Selbstwirksamkeit und man hat sozusagen dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ich kann nichts tun. Umso wichtiger ist es eben immer zu gucken, wo kann ich mich selbst einsetzen, wo kann ich auch was verändern, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Beitrag ist. Und das ist auch das, wo man eben seine Resilienz und seine Selbstwirksamkeit auch stärken kann. Dass man wirklich guckt, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich da was dazu beitragen kann. Sei es, dass ich mit Leuten darüber rede, sei es, dass ich Dinge spende, sei es, dass ich vielleicht auch Kinder quasi aufkläre über die verschiedenen Krisen oder auch mit Menschen rede und denen die Angst vor gewissen Dingen nehme.
Was sind denn andere Faktoren, bevor wir zu den Lösungen kommen?
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Situation bin ich gerade selbst, aber habe ich einen relativ stabilen Grundstock, also bin ich gut finanziell abgesichert, habe ich viele Ressourcen, habe ich auch ein gutes soziales Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Und das merkt ja jeder von uns selbst, wenn die Basis schon irgendwie nicht mehr ganz okay ist. Also wenn ich zum Beispiel durch die Corona-Pandemie viele finanzielle Einbußen hatte oder vielleicht auch meinen Job verloren habe oder generell sozioökonomisch schwierige Lage habe, ist es schon schwieriger. Und wenn dann natürlich noch zusätzliche Stressoren auf mich zukommen, wie in der Corona-Pandemie, zum Beispiel das Homeschooling oder jetzt durch die Krisen, dass gewisse Waren oder Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung sind oder dass eben auch so innere Stressoren kommen, dass ich mir viele Sorgen mache um die Zukunft, um das Klima, dann gerät natürlich das ganze System ins Wanken und dann kann ich natürlich sehr schnell in so eine psychische Krise rutschen oder auch dann wirklich natürlich eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel eine Depression oder Angststörung entwickeln.
Wir hatten in dieser Sendung kürzlich mit dem Wissenschaftsautor Bas Kast über sein Buch Seelenkompass gesprochen, mit welchen Mitteln man seine eigene Resilienz stärken kann. Also da hieß es mehr Schlaf, mehr Bewegung, bessere Ernährung unter anderem. Frage an Sie, weil Sie in der Forschung die Gesellschaft in den Blick nehmen, also ein weiteres Feld. Wie können wir uns gesamtgesellschaftlich besser aufstellen, um resilienter zu sein?
Also eine resiliente Gesellschaft setzt sich natürlich einerseits aus resilienten Individuen zusammen. Also es ist natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass jeder erstmal für sich natürlich guckt. Also was kann ich für mich tun, um psychisch stabil zu bleiben? Wo muss ich aber auch Grenzen setzen? Und dann wirken natürlich auch die verschiedenen Ebenen zurück. Also wie sieht mein Umfeld aus? Wie sieht meine Gemeinde aus, in der ich lebe? Und auch generell, wie sieht zum Beispiel Deutschland, wie sorgt sich Deutschland um die Gesundheit seiner Menschen? Und das wirkt dann natürlich auch wieder auf die einzelnen Individuen zurück. Und um resilient zu sein, gibt es so auch zwei große Konzepte. Das nennt man einerseits Bounce Back und Bounce Forward. Das hat mal Philipp Roth quasi in diesem Zusammenhang zitiert, dass man einerseits, wenn so eine Krise auf uns eintrifft, dass wir einerseits natürlich versuchen können, wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren, also dieses sogenannte Bounce Back, also seine Funktionsfähigkeit zurückzugewinnen, was viele Gesellschaften ja tun. Aber resilient sein bedeutet eben auch gleichzeitig, was Neues dazuzulernen, also dieses Bounce Forward.
Das heißt, die Politik kann Rahmenbedingungen dafür schaffen, Deutschland resilienter zu machen. Also besser kommunizieren, Entlastung schaffen, Prävention ausbauen, sowas?
Genau, das ist der eine ganz wichtige Ansatzpunkt. Also Resilienz ist immer so ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz. Einerseits, wie gesagt, das Individuum muss für sich natürlich gut gucken, aber natürlich muss die Politik auch gut für ihre Bürger und Bürgerinnen sorgen und ihnen eben die entsprechenden Strukturen auch zur Verfügung stellen, um resilient zu bleiben und das Potenzial zu entfalten.
Was macht uns denn als Individuen stärker? Also auch sowas wie Krisen schon mal bewältigt zu haben und dadurch ja stärker rauszukommen? Oder was sind da mögliche Ansätze?
Genau, sie ziehen ein bisschen so auf das Konzept der Stressimpfung ab. Also das gibt es auch, dass wir ja natürlich mit jeder Krise, die wir bewältigen, auch was dazulernen. Wir lernen mehr über uns, wie wir in verschiedenen schwierigen Situationen reagieren. Wir lernen natürlich auch mehr über die Umwelt und wir können uns neue Bewältigungsstrategien aneignen. Und was auch ganz wichtig ist bei Krisen, auch wirklich mal zu lernen, wenn man scheitert, dass das auch in Ordnung ist, dass man wieder aufstehen kann und wieder weitermachen kann. Deswegen hat die Forschung tatsächlich gezeigt, dass so ein mittleres Maß an schwierigen Situationen im Leben sehr hilfreich sind. Also immer mal wieder gefordert zu sein, kann man sich so ein bisschen wie so eine Impfung beim Immunsystem vorstellen, dass man das Immunsystem ja auch immer wieder trainieren muss. Und genauso ist es eben mit der menschlichen Psyche, die muss immer mal wieder trainiert werden. Was aber natürlich wichtig ist, es darf kein zu großer Stressor sein. Also wirklich so traumatische Erlebnisse sind dann natürlich nicht so hilfreich für die Psyche. Aber immer wieder mit Dingen sich auseinanderzusetzen, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, das ist sehr hilfreich für die Psyche.
Ich frage mich auch, macht Resilienz auch fügsam? Also, dass sie dazu führt, dass Probleme individualisiert werden, statt die äußeren gesellschaftlichen Umstände zu hinterfragen. Etwa an der Arbeit immer mehr leisten bis zum Burnout, sage ich mal ganz provokant, statt die Arbeitsbedingungen zu verändern.
Genau, das sind so die Nebenwirkungen der Resilienz, die gibt es nämlich leider auch, dass man wirklich, wenn man das Konzept auch missbraucht und es quasi nur aufs Individuum verschiebt, wie Sie es auch gesagt haben, dass man jetzt vom Menschen erwartet, dass er alles löst, dass er sich immer resilienter macht, sozusagen wie so eine Teflonpfanne, an der jeglicher Stress und alles abprallt, das bedeutet Resilienz eigentlich gerade nicht, sondern man soll natürlich schon versuchen, seine Ressourcen und Möglichkeiten zu nutzen, aber gleichzeitig ist es eben auch ganz wichtig, seine Grenzen zu kennen. Und dann die Grenzen natürlich auch auszudrücken und zum Beispiel auf der Arbeit sagen, das ist jetzt zu viel, ich bin überlastet, ich kann jetzt nicht noch die Arbeit von kranken Kollegen übernehmen, da müssen andere Strukturen geschaffen werden. Und das ist eben auch die Gefahr, dass Menschen dann denken, sie müssten resilient sein oder es eben von oben verordert bekommen und dann eben solche Dinge nicht ansprechen und dadurch sich die Strukturen natürlich nicht verändern oder solche Strukturen, dass man dann Überstunden macht, um das Ganze auszugleichen, dann auch aufrechterhalten werden. Und da ist es auch ganz wichtig, immer genau hinzugucken.
Wenn man das kann in dieser Situation, eben so objektiv das zu beurteilen, ne? Das ist wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit, dass man dann vielleicht ja in der Mühle drin ist sozusagen.
Genau, aber das hat das wieder die Gesellschaft. Da müssen wir natürlich auch die Gesellschaft hingucken. Also wir haben ja die psychische Gesundheit, nimmt ja immer mehr einen Stellenwert in der Gesellschaft ein, also dass man auch guckt, bei der Arbeit muss die psychische Gesundheit ja auch mit erhoben werden und geschaut werden, wie kann man die stabilisieren und dass da immer mehr der Fokus auch hingerichtet wird, weil man einfach sieht, dass sehr viele Menschen belastet sind, dass es immer mehr Krankschreibungen und auch Rentenanträge aufgrund von psychischen Problemen gibt und dadurch besteht natürlich auch Handlungsbedarf, weil das individuelle Leid steigt, aber natürlich auch der wirtschaftliche Schaden, der durch sowas entsteht.
Ja, man spricht aktuell vom Dauerkrisenmodus, aber wenn wir in die Geschichte schauen, gab es ja auch Krisen. Also nehmen wir zum Beispiel die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Trümmerjahre danach mit Tod, Unsicherheiten, Entbehrungen und so weiter. Die Menschen machten weiter. Ohne die Stressfaktoren heute kleinreden zu wollen, frage ich mich aber, warum wir heute so einen Mangel an Resilienz sehen und eine Zunahme an psychologischen Therapiebedarf?
Also unsere Gesellschaft hat sich ja extrem gewandelt. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, so die soziale Unterstützung und der soziale Zusammenhalt, da ein gutes Netzwerk integriert zu sein. Und das ist eben was, was uns heutzutage zum Teil auch fehlt, weil wir natürlich so eine individualisierte Gesellschaft sind. Die Menschen haben die Möglichkeit, überall zu arbeiten. Viele wohnen einfach gar nicht mehr auch bei ihren Familien. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein Vakuum, dass soziale Unterstützung schwieriger wird. Man wird oft durch Netzwerke nicht mehr so aufgefangen. Und gleichzeitig haben wir natürlich durch die digitalen Technologien, die natürlich sehr hilfreich für uns sind, aber wir haben natürlich auch ständig die Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen, also in der Vergangenheit zu sein, mit unserem Handy zu gucken, was haben wir verpasst, oder schon in der Zukunft zu sein und zu gucken, was kann ich planen, was kann ich tun. Dann haben wir natürlich auch diese ganzen bewegten Bilder, mit denen wir ständig konfrontiert sind, dass wir natürlich die ganzen Krisen auf der ganzen Erde wesentlich näher bei uns haben, weil wir durch diese Bilder quasi ja fast wie vor Ort sind. Und das stresst natürlich unser Gehirn auch. Also heutzutage haben wir viel weniger Zeiten, wo wir wirklich auch mal die Psyche quasi so eine Auszeit gewähren und uns Ruhe gönnen, weil wir einfach die Möglichkeit haben, ständig online zu sein.
Also im Jetzt-Leben sich Ruhe gönnen und die sozialen Netzwerke, die eigenen realen sozialen Netzwerke stärken. Isabella Helmreich, Psychotherapeutin und Leiterin des Bereichs Wissenstransfer am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz und Co-Autorin des Buches Resilienz, die Kunst der Widerstandskraft. Ihnen danke für dieses Gespräch.
Sehr gerne.